Ja, schön, heute Morgen hier zu sein, oder? Ja, okay. Hier vorne eine Verena freut sich, das ist schön. Ja, ich freue mich hier zu sein. Ist krass, irgendwie von so vielen tollen Leuten heute Abschied zu nehmen. Aber was für ein Privileg, auch solche tollen Leute hier bei uns gehabt zu haben und sie jetzt aussenden, wegschicken zu dürfen. Wir wollen heute direkt in die Predigt einsteigen, schauen gemeinsam in Gottes Wort. Und ich persönlich, ich liebe die Geschichten aus dem Alten Testament, die uns so viel für unser Leben heute noch zu sagen haben. Und Gott, ich danke dir für heute Morgen. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass wir hier sein dürfen, dass wir Gottesdienst zusammen feiern. Und ich danke dir, Gott, dein Wort ist kraftvoll und es ist lebendig und es spricht in unser Leben hinein, Gott. Und ich bete, dass heute Morgen, dass du da bist, der spricht. Dass es nicht darum geht, welche Worte ich hier wähle, welche Worte ich finde, sondern dass du in unsere Herzen redest und dass unsere Herzen auf sind für dich. Du weißt, wie jeder von uns hier sitzt heute Morgen. Welche Gedanken in uns vielleicht noch von der Woche da sind, wo unsere Herzen unruhig sind, wo wir noch nicht so richtig angekommen sind. Aber Gott, ich bete, dass wir jetzt ankommen vor dir, dass wir unsere Herzen dir zuwenden, dass wir dich anschauen. Segne du unsere gemeinsame Zeit. Amen. Wer von euch misste denn gerne aus? Yes. Okay, das sind einige. Ich mische die auch richtig gern aus. Ich schmeiße tatsächlich auch richtig gern Sachen weg. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu schnell, könnte sein. Genau, macht mir richtig Spaß. Diese Woche hat mich der Moses gefragt, wie viele Paar Schuhe ich besitze. Und ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Aber als ich noch in meinem alten Job war, da hatte ich richtig viele Schuhe. So für jeden Anlass, für jede Farbe, hohe, niedrige, alles Mögliche. Und mittlerweile ist aber so, wenn ich was Neues mir kaufe, dann schmeiße ich oft was Altes weg. Diese Woche habe ich neue Laufschuhe mir gekauft. Die alten kommen jetzt direkt weg. Ich finde, ausmischen tut einfach richtig, richtig gut. Und vielleicht ging es euch auch schon mal so, wenn ihr sagt, hey, ich mischte aus, ich mache mich an den Frühjahrsputz. Dann fängt man hochmotiviert an und fängt dann so an, so die ersten Sachen zu putzen, Regale auszuräumen, leer zu machen, die sauber zu fegen, was auch immer. Und dann kommt man an die Garderobe, hey, und da hängt meine alte Jacke. Boah, die habe ich bestimmt seit 5 Jahren nicht mehr angehabt. Eigentlich könnte ich die wegschmeißen, aber eigentlich ist die ja auch noch ganz gut, oder? Gut, die Farbe, ja, okay, die ist vielleicht nicht so modern, aber spätestens in 10 Jahren kann man das wieder anziehen. Okay, also ich glaube, ich schmeiße doch nicht weg, ich hänge sie einfach wieder in den Schrank. Und dann landet man im Wohnzimmer. Oh, und da finde ich eine Kiste mit meinen Fotos drin. Oh, mache ich mal auf. Oh, schön, ein Foto von der Tesa, auf der Teenie-Freizeit. Cool. Oh, und hier ein Foto von Anna und Joschas Hochzeit. Auch richtig cool. Und so geht man durch seine Sachen und man findet sich plötzlich auf dem Wohnzimmerboden, hat seine Briefe von den letzten 10 Jahrhunderten um sich verteilt und liest Briefe und schaut Postkarten an und Fotos. Und ruckzuck sind 2 Stunden Zeit vorbei und man denkt sich, huch, Zeit schon um, okay, lasse ich alles so liegen, weiter geht's im Alltag. Und ganz ehrlich, hinterher ist es dann vielleicht noch ein bisschen unordentlicher wie vorher, weil ich alles rausgeräumt habe. Wer kennt es? Wem ist schon mal passiert? Oh, okay, ich bin nicht alleine, sehr gut. Und die Sache ist ja die, halb geputzt ist dann nicht sauber. Und so eine halbe Ordnung ist ja immer noch Chaos. Und das ist eine Sache, eine Situation, die wir vielleicht vom Frühjahrsputz kennen, vom Aufräumen, vom Ausmischen, aber die tatsächlich auch in unserem geistlichen Leben passieren kann. Das Volk Israel, heute im Buch Richter, was wir anschauen wollen, die können ein Lied davon singen. Und ich will mit uns einsteigen ins Buch Richter. Das kommt nach den 5 Büchern Mose, dann kommt Josua und dann kommt Richter. Und das Volk Israel hat eine ganz, ganz spannende Zeit hinter sich. Die waren jahrelang in der Sklaverei in Ägypten gewesen und sind dann unter der Leitung von Mose ausgezogen, mit Blick, mit Verheißung auf das Land Kanaan, auf das verheißene Land. Und Gott hat zu ihnen gesagt, raus aus Ägypten, raus aus der Sklaverei. Ihr seid mein Volk. Ich bringe euch in das Land, das euch verheißen ist. Und sie waren 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Sie haben viele Wunder erlebt, viel Versorgung Gottes, aber auch Rückschläge, Ungehorsam, Untreue, da war alles mit dabei. Und da gab es eine neue Generation an Leuten, die durften dann unter dem neuen Leiter, unter Josua, in das Land Kanaan einziehen. Endlich. Endlich sind sie so weit, dass sie an der Grenze stehen und sagen, jetzt ziehen wir ein in das Land und wir nehmen es in Besitz. Mose ist tot, der neue Leiter Josua ist da und dieses Buch Josua ist eigentlich eine reine Erfolgsgeschichte, wenn wir das durchlesen. Wir lesen, wie das Volk Israel durch das Land zieht und einzelne Städte, wesentliche Städte einnimmt. Zum Beispiel die Geschichte von Jericho, ganz bekannte Geschichte, wo das Volk 7-mal außen rumläuft mit Posaunen, mit Trompeten und plötzlich stürzt die Stadtmauer ein und sie können die Stadt einnehmen. Und so läuft dieses ganze Buch, eine Stadt nach der anderen wird eingenommen. Und am Ende heißt es von Josua 21, so hatte der Herr alle seine Zusagen erfüllt. Nichts war ausgeblieben von all dem Guten, das er seinem Volk versprochen hatte. Alles war eingetroffen. Und zu Ende des Buch Josua, da steht das Volk Israel. Wesentliche Städte gehören ihnen. Sie haben das Land, das vor ihnen liegt, haben sie aufgeteilt unter die 12 Stämme. Das kannst du gerne mal die erste Folie anwerfen. So hat es ausgesehen. Die haben gesagt, haben mit Los ausgewählt, wem was gehört. Je nachdem, wie viele Leute in dem Stamm waren, haben sie ein größeres Gebiet bekommen. Wenn es weniger Leute waren, ein kleineres Gebiet. Aber sie haben es aufgeteilt. Aber es war auch klar, es ist noch nicht alles eingenommen. Es werden noch Kämpfe folgen. Und das ist der Schluss vom Josua-Buch. Und jetzt kommen wir in Richter. Und wir lesen in Richter 1, Vers 1. Nachdem Josua gestorben war, fragten die Israeliten den Herrn, welcher Stamm soll als erster in das Land hinaufziehen und die Kanaaniter angreifen? So, und es ist ein ganz wesentlicher Punkt in der Geschichte. Josua ist tot, es gibt keinen Leiter, keinen Anführer jetzt mehr. Und was passiert jetzt? Und ganz ehrlich, sie machen es gut. Sie machen es gut, das ist ein guter Anfang. Sie entscheiden sich, wir fragen mal Gott, was wir tun sollen. Wer soll zuerst ziehen und wer soll zuerst weiter Land einnehmen? Und mal so ganz nebenbei, Gott zu fragen, ist immer ein guter Anfang, auch für uns in unserem Leben. Nicht einfach zu machen, sondern Gott zu fragen, nach seiner Leitung zu fragen, nach seinem Blick, nach seinem Willen für uns zu suchen. Und dann heißt es in Vers 2, der Herr antwortete, der Stamm Juda, ich gebe das Land in seine Gewalt. Da sagten die Männer des Stammes Juda zu den Männern ihres Bruderstammes Simeon, kommt mit, helft uns kämpfen und unseren Anteil am Land erobern. Dann werden wir euch anschließend auch helfen, euren Anteil in Besitz zu nehmen. So schloss sich der Stamm Simeon dem Stamm Juda an. So, Gott antwortet. Gott gibt ganz klare Anweisungen und er liefert das Ergebnis gleich mit. Er sagt, ich werde euch Gelingen schenken, ihr werdet das Land einnehmen. Und ich dachte, hey, das wäre doch bei uns auch mal was, oder? Wenn das Ergebnis gleich mitgeliefert wird. Hey, Rebecca, bet mal für die Person, ich werde sie jetzt heilen. Mach doch mal dies, geh doch mal diesen Weg, dann werde ich dies und das tun. Hey, wie cool wäre es, wenn wir immer das Ergebnis gleich mitbekommen würden. Ich wüsste das manchmal schon gerne. So und so wird es aussehen. So und so wird es weitergehen. Gott hat es hier gemacht und hat gesagt, ich werde euch Gelingen schenken. Und was machen die Männer von Juda? Die holen sich Hilfe bei ihren Kumpels. Und sie gehen auf Nummer sicher. Die machen einen menschlichen Deal mit Simeon und sagen, hey, komm mit. Ihr helft uns, wir helfen euch. Und mal ganz ehrlich, was ist das denn? Gott sagt, Juda soll gehen und Juda glaubt irgendwie nicht so ganz. Sie setzen auf menschliche Kraft, auf menschlichen Verstand. Und sie sind nicht ungehorsam, weil sie gehen ja, aber sie sind auch nicht so ganz gehorsam, oder? Sie sind halb gehorsam. Aber gibt es halben Gehorsam? So stell dir vor, du sagst zu deinem Kind, hey, räum mal dein Zimmer auf, sieht aus wie im Saustall. Und dein Kind geht in sein Zimmer, räumt alles vom Bett runter und macht sein Bett. Aufgabe erledigt, war es gehorsam? Zimmer ist immer noch ein Saustall. Halber Gehorsam ist immer noch irgendwie ungehorsam. Kennst du solche Momente vielleicht auch? Gottes Wille ist klar, sein Auftrag, seine Zusage, hey, du bist ein geliebtes Kind Gottes, ich habe Leben in Fülle für dich, der Heilige Geist lebt in dir, du hast Autorität und du hast einen Auftrag. Aber so ganz glauben, das fällt mir dann doch eher schwer. Doch nicht so ganz 100%. Dass ich bedingungslos geliebt bin, da suche ich mir lieber nochmal Bestätigung von jemand anderem. Dass ich meinem Kumpel vielleicht davon erzählen soll, dass ich gläubig bin, das fällt mir schwer. Ich glaube, ich fange mal mit Beten an. Das ist ja immerhin schon mal ein Anfang. Und wir gehen auf Nummer sicher, weil wir Gott vielleicht doch nicht 100% Glauben schenken für das, was er uns sagt. So haben es die Israeliten hier zumindest gemacht. Anstatt dem zu gehorchen, was Gott ihnen direkt aufgetragen hat. Und dann geht es in diesem Kapitel weiter. Und es ist ein langes Kapitel, wir können nicht komplett durchlesen. Aber ich habe mir einzelne Passagen rausgesucht. Im Endeffekt ist dieses Kapitel, geht es um diesen weiteren Kriegszug durchs Land. Es wird von jedem Stamm Israel berichtet, welche Stadt sie angreifen und was passiert. Und ich habe ein paar Sachen rausgesucht, die auffällig sind. Die Männer von Juda, sie konnten die Städte nicht erobern. Die Bewohner der Küstenebene konnten sie nicht unterwerfen, weil sie eiserne Streitwagen hatten und so weiter. Die Männer von Benjamin konnten sie nicht daraus vertreiben. Darum leben die Jebusiter dort bis heute neben den Leuten von Benjamin. Sie konnten sie nicht vertreiben, so blieben die Kanaaniter in dieser Gegend wohnen. Als die Israeliten stärker wurden, zwangen sie die Kanaaniter zur Fronarbeit. Sie trieben sie aber nicht aus dem Land. Nochmal nächste Folie. Genau, und so geht es hier weiter. Der Stamm Ephraim, der Stamm Asher, der Stamm Naphtali und so weiter. Und bei jedem heißt es, sie haben die Kanaaniter nicht vollständig vertrieben. Sie leben mit ihnen, neben ihnen, teils als Nachbarn, teils als Zwangsarbeiter, als Fronarbeiter. Aber sie haben sie nicht ganz aus dem Land vertrieben. Und ihr Lieben, warum ist das so relevant? Warum wird es hier ständig erwähnt? Und da müssen wir nochmal ins 5. Mosebuch gucken. Als Mose noch das Volk geführt hat, hat Gott ganz klar Anweisung gegeben. In 5. Mose 7. Und da sagt Gott zu seinem Volk. Und er sagt, wenn der Herr dein Gott dich in das Land bringt, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er vor dir her viele Völker vertilgt, die alle größer und stärker sind als du, und wenn der Herr sie vor dir dahin gibt, so sollst du unbedingt an ihnen den Bann vollstrecken. Du sollst keinen Bund mit ihnen machen und ihnen keine Gnade erweisen. Du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern. Du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen geben, noch ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, dass sie anderen Göttern dienen. Und dann in Vers 5, vielmehr sollt ihr das tun. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschera-Standbilder zerschlagen und ihre Götzenbildnisse mit Feuer verbrennen. Gott sagt hierher, ich rufe euch in ein neues Land. Ich bringe euch raus aus dem Alten, raus aus der Sklaverei, raus aus der Unterdrückung. Und wenn ihr mir nachfolgt in dieses neue Land, dann seid hier bitte ganz klar, vertreibt die Kanaaniter, raus mit der Sünde, raus mit dem Götzendienst, raus mit allem, was nicht zu mir gehört und was nicht zu eurem neuen Leben gehört. Weil die Kanaaniter, das waren Völker, die haben aktiv Götzendienst praktiziert, die haben Kindesopfer gebracht und die waren bekannt für ihr sehr sündiges Verhalten. Und Gott hat zu seinem Volk gesagt, ihr seid ein heiliges Volk. Ich habe euch auserwählt, ihr seid mein Eigentum. Ihr sollt heilig sein. Und deswegen raus mit allem, was da nicht dazugehört. Und dann sind viele Jahre vergangen, aber Josua hat das Volk kurz vor seinem Tod nochmal daran erinnert, ganz dringend, und hat gesagt, Gott ist es, der für euch kämpft. Und er wird euch auch den Rest des Landes geben. Ihr werdet es in Besitz nehmen. Aber ihr müsst unbedingt an dem festhalten, was er euch gesagt hat. Vertreibt die Kanaaniter. Macht ihre Götzen zunichte. Zertretet ihre Standbilder und so weiter. Macht euren Frühjahrsputz ordentlich. Lasst keinen Dreck in der Ecke hängen. Lasst keine Jacke mehr im Schrank hängen, die ihr nicht braucht. Mischt euch nicht, aber genau das haben sie jetzt gemacht. Sie sind Kompromisse eingegangen, sie waren nicht sauber in der Ausführung von ihrem Auftrag. Aus dem Volk, das volle Power mit Kraft Gottes in das Land gekommen ist, ist ein Volk geworden, die Gott irgendwie halbherzig nachgefolgt sind. Sie haben gut angefangen, aber halbherzig aufgehört. Sie waren gehorsam, aber nicht ganz. Sie sind Gott nachgefolgt, aber nicht vollständig. Und sie wollten zwar das Land, aber sie wollten nicht den Kampf bis zum Ende. Sie sind quasi beim Frühjahrsputz hängen geblieben auf dem Sofa. Ach, den Dreck da oben in der Ecke, den kann man doch lassen, das stört doch nicht. Die Kiste, die lasse ich einfach im Wohnzimmer stehen. Und vielleicht haben sie auch gedacht, naja, so ein bisschen Kanaan, das stört doch nicht. Ja, okay, die sind da, aber hey, wir haben die doch unter Kontrolle. Aber halber Gehorsam ist immer noch irgendwie ungehorsam. Und ich habe mich gefragt, wie sieht es denn da bei mir aus? Wie sieht es denn da mit meiner Jesus-Nachfolge aus? Mit welchen Kanaanitern habe ich vielleicht noch zu tun? Welchen Dreck, welche Kiste habe ich noch rumstehen, die ich vielleicht wegschmeißen sollte? Welchen Dreck gibt es, von dem ich weiß, dass er nicht zu meinem Leben als Christ passt? Welche Jacke hänge ich immer wieder zurück in den Schrank, obwohl ich vielleicht spüre, dass Gott mich aufruft, es wegzuwerfen, es rauszumischen? Jesus hat uns in die Nachfolge gerufen und sagt, lauf mit mir, raus aus deinem Ägypten, raus aus deinem alten Leben, rein in dein neues Leben. Du bist eine neue Schöpfung. Wir haben letzte Woche Taufen gefeiert im Steinbruch, Halleluja. Und er hat gesagt, du bist eine neue Schöpfung, du bist neu gemacht. Du bist eine neue Kreatur. Und er ruft dich in dieses neue Leben, in dieses neue Land hinein. Und vielleicht bist du auch schon ganz lang mit ihm unterwegs, vielleicht seit kurzem, vielleicht bist du auf der Suche nach ihm im Moment. Aber ich glaube, Gott fordert uns auf, immer wieder zu sagen, hey, misch dich aus, räum auf in deinem Leben, mach Frühjahrsputz. Lass mich in alle deine Bereiche rein. Wenn du mit mir unterwegs bist, ich möchte nicht nur dein Retter sein, der dich aus deinem Ägypten rausholt, sondern ich möchte auch dein Herr sein, der dich ins Land Kanaan bringt. Ich möchte dein Herr sein, dem du alle deine Lebensbereiche anvertraust, der dich leiten darf. Also reiß alte Götzenbilder ein, zerbrich falsche Denkmuster, zerschlag Versuchungen, werde immer ähnlicher wie Jesus. In Epheser 4, Vers 22 heißt es, dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Das sind unsere Kennzeichen, Gerechtigkeit und Heiligkeit. Wir sollen ein heiliges Leben führen. Und wenn Jesus seine Jünger gesagt hat, komm und folge mir nach. Oder auch zum Beispiel die Geschichte mit dem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt, was muss ich denn tun, um ewiges Leben zu haben? Da sagt Jesus nicht, hey, folg mir nach und dann mach einfach weiter wie vorher. Nee. Jesus ist sehr herausfordernd. Er sagt solche Sachen wie, du musst dein Kreuz auf dich nehmen, du musst alles verkaufen, was du hast und dann folge mir nach. Du musst alles zurücklassen. Nachfolge heißt, mich Jesus hinzugeben, mit Haut und Haaren, mich ihm ganz hinzugeben, ganze Sache zu machen, alte Götzenbilder einfach einzureißen, Lebenslügen niederzubrechen. Und er fordert uns auf, ein heiliges Leben zu führen, Jesus immer und immer ähnlicher zu werden. Immer mehr Altes ablegen und Neues anziehen. Und es ist ein Weg der Heiligung bis zum Lebensende, Jesus immer ähnlicher zu werden. Keiner von uns ist da schon angekommen. Das geht bis zu unserem Lebensende. Und die Frage, die sich mir da stellt, ist, wo habe ich denn noch Kanaaniter in meinem Leben? Wo dulde ich vielleicht noch Kanaaniter? Wo habe ich beim Ausmischen eine Stelle nicht so ganz geputzt? Und es kann sein, dass es Sünde ist. Es kann aber auch eine schlechte Gewohnheit sein, die ich toleriere, die sich irgendwie etabliert hat. Vielleicht, dass ich abends 4 Stunden vor YouTube oder vor Instagram hänge, das ist keine Sünde, aber es ist eine Gewohnheit, die ich vielleicht in meinem Leben habe. Wo ist die Frage, was mache ich mit meiner Zeit? Wo investiere ich mich? Vielleicht sind es Prioritäten, die ich falsch setze, Versuchungen, denen ich nachgebe, Götzen, denen ich unbewusst diene. So ein Götze kann sein, dass ich zum Beispiel Menschen mehr glaube wie Gott, dass ich Menschenfurcht habe. Und sag, wo ich dem, was Menschen denken oder sagen könnten über mich, wo ich das höher stelle, wo ich dem mehr Beachtung gebe, wie das, was Gott über mich sagt. Vielleicht Lügen, die ich glaube, die mir früher eingetrichtert worden sind. Ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich krieg's eh nicht hin, die anderen sind alle besser, ich bin nicht hübsch oder was auch immer. Vielleicht ist auch ungehorsam. Ein Bereich, den du Gott noch nie gegeben hast und das seine Herrschaft gestellt hast. Oder wo du merkst, hey, Gott tippt in mir was an und ich sage, nee, will ich gern zurückhalten. Ich sage, okay, Gott, meine Beziehungen, ja, okay, da darfst du gern der Herr drüber sein, aber oh, meine Finanzen, nee, das ist nett. Und dann leben wir mit unseren Kanaanitern im Leben, weil wir vielleicht denken, ich werde ihnen nicht Herr. So wie die Israeliten, die sagen, wir schaffen es irgendwie nicht. Ich schaffe es nicht, gegen diese Versuchung anzukommen. Oder weil ich den Kampf nicht führen will, weil es mir zu mühsam ist. Oh, meine Charakterschwäche, boah, das ist anstrengend, dran zu arbeiten. Oder diese Gewohnheit, ständig am Handy zu hängen. Boah, wie soll ich das wieder wegkriegen? Vielleicht auch, weil es bequem ist. Weil es bequem ist, Gott nicht in alle Bereiche reinzulassen, weil ich weiß, er stellt vielleicht Dinge auf den Kopf und er wird mich vielleicht herausfordern. Weil es dann einfacher ist, Gott nicht zu folgen. Vielleicht auch, weil ich denke, naja, ein bisschen Kanaan ist doch okay. So ein bisschen Unwahrheit, ein bisschen Pornografie, ach, ein bisschen dieser Versuchung nachgeben, das ist doch nicht so wild. Ich habe es doch unter Kontrolle. Das dulde ich halt. Vielleicht lebe ich auch mit diesem Dreck in meiner Ecke, weil ich mich einfach dran gewöhnt habe. Ist halt so, dass es da ist. Ist halt so, dass ich in dem und dem Bereich nicht so ganz die Wahrheit sage oder nicht so ganz richtig lebe. Und dann lassen wir den Dreck in der Ecke einfach da und wir hängen unsere Jacke wieder zurück in den Schrank. Aber was passiert beim Frühjahrsputz, wenn ich mittendrin aufhöre? Wenn ich alles rausräume und dann aufhöre? Dann ist es noch chaotischer wie vorher. Und genau das ist auch bei den Israeliten passiert. Weil das Buch Richter ist nicht nur ein trockenes Geschichtsbuch, sondern dieses Kapitel, das wir uns gerade angucken, ist ein ganz elementares Kapitel, ist eine Weichenstellung für das ganze Buch. Diese Einstellung der Israeliten, dieses es reicht auch halb, diese Kompromissbereitschaft, die führt dazu, dass das Volk in Ungehorsam und in Kompromisse reingeht und Krisen erfährt. Und das Buch Richter ist in dem ganzen Buch geht es eigentlich immer darum, dass es eine wiederholende Abwärtsspirale ist, davon, dass das Volk Israel sich von Gott abwendet, dass sie ungehorsam sind, dass Gottes Gericht kommt, dass sie um Hilfe rufen, dass Gott Richter aufstehen lässt, die das Volk retten und er seine Treue wieder zeigt, diese Bundestreue. Und so geht das ganze Buch die ganze Zeit. Und dieses erste Kapitel ist die Weichenstellung davon. Ihre Haltung von, es reicht auch halb, bereitet den Weg dafür, dass geistlicher Zerfall stattfindet. Wir lesen in Richter 2, da taten die Kinder Israels, was böse war in den Augen des Herrn. Und sie dienten den Baalen. Sie verließen den Herrn, den Gott ihrer Väter, der sie aus dem Land Ägypten herausgeführt hatte. Und sie folgten anderen Göttern nach. Hey, was für eine traurige Wendung ist das in diesem Buch, nach dem, was wir vorher von der Geschichte Israels gelesen hatten. Ein bisschen Kanaan ist doch okay, diese Haltung. Die Situation hat sich komplett gewendet. Das Volk, das reinkommt und das dieses Land einnehmen soll, auch geistlich einnehmen soll, Götzenbilder zerschlagen, Dinge kaputt machen aus den anderen Völkern, die es geistlich nehmen sollen, folgen plötzlich anderen Göttern. Weil die Minderheit, die sie vielleicht dagelassen haben, wo sie gesagt haben, das dulden wir, die bisschen Kanaan, das dulden wir, hat Macht über sie genommen. Die Völker, die nicht vertrieben wurden, führen Israel in Götzendienst. Und was sie gestern geduldet haben, vielleicht als eine kleine Minderheit unter ihnen, das dominiert sie heute. Und die Kiste, die ich nicht aufräume, die ich im Wohnzimmer stehen lasse, ist die, über die ich morgen vielleicht stolper und die mich zu Fall bringt. Und so können sie nie alles in Besitz nehmen, was Gott eigentlich für sie bereit hat. Aber das Coole ist ja, dass Gott sein Volk nicht einfach so stehen lässt. Gott schickt einen Engel, das lesen wir in Kapitel 2. Und der Engel ist sehr hart und sehr klar zu ihnen und sagt, hey, was tut ihr da? Ihr macht genau das, was ich gesagt habe, was ihr nicht tun sollt. Ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Und die Reaktion der Israeliten ist folgendes, sie hören das und sie checken plötzlich, was sie da eigentlich machen. Und es heißt, das Volk erhob seine Stimme und sie weinten und brachten Opfer dar. Ihnen wird bewusst, was sie getan haben und sie wenden sich wieder zu Gott. Und das ist so schön. Gottes Treue wird in dem Buch immer und immer wieder deutlich. Immer wieder schickt er Richter, die das Volk befreien, bei aller Untreue, bei allem Ungehorsam, das da ist. Aber Gott ist treu. Wenn sie sich zu ihm wenden, wenn wir uns zu ihm wenden und zu ihm drehen, ihn anschauen, dann ist er treu und er steht zu seinem Wort. Und ich möchte uns heute einladen, zu sagen, räum auf. Mach deinen Frühjahrsputz zu Ende. Sei gründlich mit Sachen. Wo gibt es vielleicht Ecken, wo gibt es Dreck? Da, wo Gott sagt, hey, hier machen wir mal sauber. Wo steht eine Kiste rum, die du wegschmeißen solltest? Und ich glaube, jeder von uns hat solche Punkte, weil wir sind noch nicht am Ende von unserem Weg mit Jesus. Und mich hat Gott angesprochen in den letzten Tagen durch diesen Text. Wirklich zu sagen, hey, sei klar in manchen Bereichen. Geh Dinge an, lass Sachen nicht stehen, sondern sei klar und mischte aus. Und deswegen die Frage an uns, welche Kanaaniter duldest du vielleicht in deinem Leben? Welche Kanaaniter möchtest du heute vertreiben? Welcher Dreck muss weggeputzt? Welche Jacke muss endlich weggeworfen werden? Wo bist du vielleicht voller Elan gestartet auf deinem Weg mit Jesus und bist mittendrin stehen geblieben? Oder wo gibt es vielleicht einen Bereich, den du Gott nochmal ganz neu geben möchtest? Oder vielleicht auch zum allerersten Mal? Weil dafür ist es nie zu spät. Ich habe einen Bekannten, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das war, als er Christ wurde oder ein paar Jahre später. Ich glaube, es war ein paar Jahre später, dass er gesagt hat, hey, ich merke, ich bin nicht gehorsam im Bereich Finanzen. Ich habe nie einen Zehnten gegeben, ich habe nie was gespendet. Und dann hat er sich hingehockt und hat gesagt, okay, mit 15 oder 16 habe ich meine Ausbildung angefangen. Und er hat ausgerechnet, was er in diesen Jahren alles verdient hat. Und er hat diesen Betrag genommen und hat gesagt, ich will es richtig machen und ich will aufräumen. Und er hat von dem Betrag, das war 10% genommen und gespendet. Und es hat ihm wehgetan, weil es war natürlich viel über ein paar Jahre. Aber er hat gesagt, ich will es richtig machen. Ich will es richtig machen. Und es ist nie zu spät dafür. Vielleicht gibt es einen Bereich, in dem sich Kompromisse eingeschlichen haben oder schlechte Gewohnheiten. Vielleicht gibt es einen Bereich, in dem Gott dich anstupst und sagt, hey, guck mal da. Guck mal da, vergib doch der und der Person, anstatt an deinem Groll festzuhalten. Leb Vergebung. Vielleicht muss ein Götze, vielleicht muss eine Lüge niedergerissen werden, die du zu lange geglaubt hast. Und ich möchte uns jetzt einladen, wir werden jetzt in die Lobpreiszeit gehen. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Nimm dir am Anfang von der Lobpreiszeit auch gerne einen Moment Zeit und frag mal den Heiligen Geist, was er heute ansprechen möchte in dir. Sag, Heiliger Geist, wo habe ich Kanaaniter in meinem Leben? Zeig mir meine Kanaaniter. Ich möchte ein heiliges Leben führen. Zeig mir auf, wo ich das noch nicht tue. Und wenn da Dinge hochkommen, dann bekenn sie vor Gott. Bring es vors Kreuz. Kannst Buße tun. Oder zu sagen, vielleicht ist auch dran, eine Entscheidung zu treffen. Und sagen, heute mit dem und dem höre ich jetzt auf. Oder mit dem und dem fange ich jetzt an. Oder dies und das will ich aus meinem Leben hinausschmeißen. Aber ich möchte dich ermutigen, diese Zeit zu nehmen und Heiligen Geist zu fragen und dann darauf zu reagieren. Du kannst das für dich machen, aber du kannst super gerne auch hier nach vorne kommen. Das Gebetsteam wird gleich hier vorne stehen. Die sind für dich da. Komm und lass für dich beten. Oder wenn du Buße tun möchtest, tu das auch gerne mit ihnen zusammen. Das tut gut manchmal, das vor Leuten auszusprechen und das nicht nur für uns alleine zu machen. Aber dazu möchte ich uns jetzt einladen. Genau. Gott, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du jeden von uns genau kennst, dass du jeden von uns siehst. Oh Gott, und du weißt, an welchen Punkten wir ja vielleicht Stellen haben, wo Dreck ist, wo Dinge da sind in unserem Leben, die immer wieder hochkommen, wo vielleicht Lügen da sind, die wir glauben und die immer wieder auftauchen. Und Gott, ich bete jetzt für unsere Zeit zusammen. Mach unsere Herzen auf, dich zu hören. Heiliger Geist, zeig uns die Punkte, die du ansprechen möchtest. Für jeden Einzelnen von uns.